Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und heute rede ich über die Möglichkeiten der Energie. Naja, Wende oder nicht Wende, wie gewendet ist es dann, aber über Energie. Und zwar mit dem Tobias. Und insofern freue ich mich, dass du da bist und uns erzählst, was du da alles Verrücktes vorhast. Weil er ist jetzt nicht der CEO vom großen Konzern, sondern er ist eben der David. Und deswegen mag ich das auch in der ganzen Szene. Hoi, Tobi.
Hallo, Florian. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt freue ich mich total, nämlich eine neue Frage habe ich ja eingebaut, nämlich diese, wenn du ein Bild über dich malst, ja, quasi, was sehen wir da? Und wer bist du da? Also wie kommt es zu all dem, was du dann heute machst und über was wir eben reden, über die Möglichkeiten in der Energiewende? Tobi, wie geht das?
Ein Bild zu malen über sich selbst ist immer ein schwieriger Startpunkt. Ich glaube, er beginnt gar nicht bei Energie, zumindest nicht in der klassischen Energie, die wir brauchen, um Computer und Autos zu betreiben, sondern glaube eher in der persönlichen Energie. Und da ist schon auch sehr viel drin. Und ich hatte das Glück, immer wieder mich auch selber ein bisschen neu erfinden zu dürfen und einen Weg zu gehen, der vielleicht nicht so geradlinig ist, wie man sich einen normalen Karriereweg vorstellt. Das heißt, ich durfte mir den Raum nehmen, ab und zu auch ein Looping zu machen und sehr oft Energie in neue Dinge hereinzustecken. Ich glaube, so für mich ein wichtiger Startpunkt ist die Musik, der mich sehr stark geprägt hat, schon sehr früh. Ich glaube, mein erster Job, den ich hatte, war mit 13 im Gymnasium, als ich in einem Plattengeschäft, also in einem CD-Geschäft zu arbeiten begonnen habe. Und da über diesen Inhaber dieses Geschäfts eigentlich in die Kulturwelt reingekommen bin. Also der hat mich da mitgenommen und ich habe schon, weiß nicht mehr, mit 15 meine ersten Veranstaltungen organisiert, irgendwelche Talentwettbewerbe und Konzertveranstaltungen und natürlich auch mit meiner eigenen Band, die ich damals hatte. Irgendwie kam ich da sehr früh, habe ich mir die Möglichkeiten genommen, eben ja, meine Welt zu prägen, meine Welt zu gestalten und kam da irgendwie in diesen Kultur- und Event-Bereich. Weil man aber dann trotzdem das Gefühl hat, man müsse ja etwas Sinnvolles machen aus sich selbst, hatte ich dann begonnen, Maschinenbau zu studieren an der ETH, was aber gar nicht gepasst hat. Das musste ich nach zwei Semestern wieder stoppen und hinwerfen. Ich war dann in der Gastronomie, das ist so ein guter Zwischenjob oder ein Zwischending, was mich aber auch wahnsinnig fasziniert hat. Also Getränke, Herstellung von Getränken, das ganze Drinks mischen, all diese Themen haben mich wahnsinnig fasziniert und konnte ich mich mit extrem viel Energie reingeben und reinknien, was mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Und kam dann aber trotzdem noch mit einer Ausbildung im Kommunikations- und Journalismusbereich. Das war der nächste Punkt, den ich machte und kam so über diese Ausbildung, eigentlich bin ich wieder im Eventbereich gelandet, habe dann sehr lange das Programm eines großen Clubs in Zürich verantwortet, da Live-Bookings gemacht, Party-Formate entwickelt, die Vermarktung dieses Programms vorangetrieben und kam über diesen Weg eigentlich in die Marketingwelt und auch in die Agenturwelt, in die digitale Transformation, die damals gerade aktuell war. Also es war die Zeit, dass Social Media aufgekommen ist und Social Media und Veranstaltungen oder Partys, die funktionieren sehr ähnlich. Also das heißt, es sind Gleichgesinnte, die sich treffen möchten, Gleichgesinnte, die sich zu ihren Themen austauschen möchten. Und so hatten wir die Möglichkeit, eigentlich dieses Community-Denken sehr früh in Tatenwahrheit anzuwenden Und nachher diese Learnings oder dieses Wissen über die digitale Kommunikation auch in größere gestandene Unternehmen reinzubringen. Und das war eine sehr spannende Zeit, die wir auch gemeinsam erleben durften. Und dass es dieses digitale Transformationswissen, das wir da aufbauen konnten oder das ich auch mitnehmen konnte da, führte mich nachher in die effektive Energiewelt. Also das kommt, bin dann da über diesen vielen Umwege per Zufall eigentlich in der Energiebranche gelandet. Und über die Kommunikation, digitale Kommunikation, konnte da dann den Wechsel machen ins digitale Business Development, hatte die Chance, ein Innovation Lab aufzubauen für einen Energieversorger und da auch wieder Möglichkeiten zu suchen, eben die Energiewelt zu gestalten und die erneuerbare Energiewelt zu gestalten, zu schauen, was braucht es denn, dass wir unsere Energieversorgung verändern können, dass wir eben diese Energiewende schaffen können. Und eine Idee, die wir in dieser Zeit, in diesem Innovation Lab hatten, war die Firma, war Smart Energy Link, dass wir dann zu einer Firma machen könnten, von der ich heute CEO bin. Und mit dieser Firma verändern wir sehr stark die Stromversorgung hauptsächlich von Gebäuden. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu verändern. Und eben, wir sind ein bisschen, wie du das eingangs gesagt hast, ein bisschen die anderen, nicht die klassischen Monopolisten, die wir gewohnt sind, von diesen Energie zu beziehen, sondern wir versuchen, das Ganze eben ein bisschen anders anzugehen.
Ja, wenn du jetzt eben uns diese Energiewelt mal näher bringst, weil ich glaube, die ist ja auch für viele ein bisschen undurchsichtig. Also so im Sinn von, wer ist jetzt da alles dran, wie funktioniert jetzt das so mehr oder weniger? Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, dass wir dann wissen, wo dann du dich irgendwie eben verortest? Also eben gibt Monopolisten und wie ist es das mit der Strombefreiung quasi, Strommarktfreiheit? Also was sind die Player, auf was können wir da als einfaches Volk auch momentan gerade so hinschauen und sagen, ah ja, mach gute Sache. Und warum ist es eine gute Sache? Also wie ist das hier der
Ich glaube,
Status?
beginnen kann man da, dieses Bild beginnt man vielleicht am besten bei der Art und Weise, wie man Strom produzieren kann oder was klassisch die klassischen Produktionsarten waren. Und sehr wichtig für sehr lange Zeit waren die AKWs, die konstant eine immer gleichbleibende Energiemenge produziert haben, so eine sogenannte Bandlast. Und die haben wie eigentlich die Grundstabilität des Energiesystems gegeben. Und daneben gibt es wichtige Produzenten, sind Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und in der Schweiz natürlich die Wasserkraft. Das sind so die klassischen Produktionen für Energie, wovon eigentlich nur die Wasserkraft erneuerbar ist und alle anderen nicht erneuerbar sind. Und aus dieser Produktionsarten heraus kam eigentlich auch das Tarifsystem, das wir kennen, dass es einen Hoch- und einen Niedertarif gibt für Strom. Und das hat man da deshalb eingeführt, weil man dafür sorgen musste, dass in der Nacht auch Strom gebraucht wird, weil die AKWs ja nicht abgeschaltet werden konnten, sondern die haben auch in der Nacht Strom geliefert. Und das braucht ihn aber in der Nacht eigentlich niemand. Also hat man den Strom günstiger gemacht, damit mögliche Verbraucher, bei denen es nicht so wichtig ist, wann sie Strom brauchen, dass die in der Nacht einen Anreiz haben, um Strom zu beziehen oder Strom zu verbrauchen. Und das ist das Basissystem, das wir seit sehr langer Zeit kennen, das geprägt ist von Monopolen. Und die Monopole, die kommen vor allem daher, dass es Netze braucht, um diese Energie zu verteilen. Und das ist aufgeteilt eben in, sag jetzt, örtliche Versorger, die dafür sorgen, dass diese Netze da sind. Und diese Netze müssen dann auch gebraucht werden, um diese Energie zu einem hinzuleiten. Und das ist der Status quo. Und jetzt kommt das Thema der Energiewende. Also wir möchten eben die Energiequalität, die wir verbrauchen, eigentlich verbessern. Und das können wir, indem wir eben mehr erneuerbare Energie nutzen. Und dafür ist in der Schweiz bzw. in Europa ist die Solarenergie da die spannendste Form, diese Energie zu produzieren. Und jetzt beginnt der Wechsel, oder? Also der Wechsel auch von der Produktionszeit her. Die Sonnenenergie, die wird eben im Tag hauptsächlich hergestellt. Und sie wird lokal hergestellt und nicht irgendwo an einem Ort, wo ganz viel Energie produziert wird und nachher verteilt wird überall hin, sondern also die Tageszeit ist anders. Das heißt, es passiert eigentlich eher dann die Stromproduktion, wenn auch der Verbrauch da ist. Und er geschieht noch lokal. Also das heißt, ich habe auf meinem Dach die PV-Anlage und kann eigentlich gerade direkt vom Dach den Strom brauchen. Und das gibt von der Verteilung her eine andere Situation. Und es gibt vom Anreizsystem her, wann das Energie gebraucht werden soll, eigentlich auch ein anderes System. Also es ist nicht mehr gut, wenn man in der Nacht den Strom günstig macht, sondern es ist eigentlich besser, wenn man am Tag den Strom günstig macht, weil wir am Tag langfristig viel mehr Energie haben werden durch den hohen Solarstromanteil. Das heißt, ja, das sind so wie die Grundsätze. Und wir von Smart Energy Link, wir begleiten Gebäudeeigentümer dabei, sinnvolle Energiesysteme für ihre Gebäude zu entwickeln. Und sorgen dafür, dass sie eben einerseits die Stromverteilung innerhalb ihres Gebäudes oder innerhalb ihres Quartiers oder innerhalb des Areals, das diese Eigentümer entwickeln, dass da die Stromverteilung sauber funktioniert, die Strommessung, die Verrechnung und auch der Stromverbrauch. Also wir versuchen da dann auch Verbraucher so zu steuern, dass sie eben den Strom am Tag brauchen, wenn wir Solarüberproduktion haben. Und damit verbunden auch ein anderes Tarifsystem einführen. Also wir haben dann in unseren Systemen ist zum Beispiel der Solarstrom am Tag eben günstiger als der Netzstrom, den man in der Nacht und am Morgen erhält. Also wir kehren das System komplett um, weil es auch einfach sinnvoller ist im Verhältnis zur Produktionsart, die man bei erneuerbaren oder bei solaren Energiesystemen antrifft.
Und jetzt ist ja das auch so mit mega viel Gewohnheit verbunden, oder? Also wie wir Strom nutzen, also einerseits nutzen wir den, glaube ich, recht unbewusst bislang, oder? Also es hat einfach. Und also wo siehst du da in deiner Arbeit wirklich so die Basics, die es braucht, damit wir es schaffen, dass wir umdenken? Also es ist ja immer das, ja, andere Glühbirnen und so, oder? Und die 1000 Beispiele, am Schluss hast du wieder eigentlich nicht so einen Überblick. Ja, was soll ich jetzt tun? Ist es jetzt eben, soll ich jetzt in der Nacht eher mein Handy laden oder doch eher am Tag? Also welche Gewohnheiten vom Stromverbraucher oder Verbraucherin würdest du sehen, dass das einfach auch dieser Wende zudient?
Aus meiner Sicht startet es immer beim Wissen über sein eigenes Verhalten. Also eben, du hast es gesagt, wir wissen eigentlich, es läuft weitgehend unbewusst. Man braucht einfach und man kennt eigentlich das eigene Verhalten oder die Auswirkungen nicht unbedingt. Also man weiß weder, wie viele Kilowattstunden jetzt es braucht, um einen Topf Spaghetti zu kochen oder meine Wohnung zu staubsaugen oder ein Elektroauto zu laden. Es ist einfach, es kommt irgendwie und es funktioniert und egal eigentlich wie viel. Das heißt, aus meiner Sicht ist das für den Teil, den wir persönlich beeinflussen können, der Startpunkt. Ich muss erst einmal wissen, was überhaupt geschieht. Und da können wir auch helfen, Transparenz zu schaffen, indem wir in den Objekten, Wohnungen, Überbauungen, die wir für Eigentümer betreiben, liefern wir Echtzeitdaten, Echtzeitverbrauchsdaten für die Bewohner, wo sie eben eigentlich bis auf die Viertelstunde genau sehen, wann sie Energie verbrauchen. Und das hilft schon mal, um zu verstehen, was wann passiert. Aber man muss sich natürlich auch dafür interessieren. Aber dann merkt man zum Beispiel, dass es eben vielleicht sinnvoller ist, dass man die Waschmaschine nicht so einstellt, dass sie in der Nacht wäscht. Also das ist so ein Klassiker, Geschirrspüler so timen, dass er im Niedertarif wäscht, sondern dass man das eben besser dann tut, wenn solare Überproduktion ist. Also wenn die komplette Energie, die man braucht für den Waschgang, vom eigenen Dach kommt.
Ja, und das ist dann auch noch eine Zwischenfrage, weil du immer sagst, Überproduktion, dass das am Tag verbraucht wird. Weil ist dort das Problem wegen der Speicherung dann auch? Also möglichst nichts speichern, sondern eigentlich das, was du eben produzierst, auch zu verbrauchen?
Genau, das ist die große Herausforderung von diesen erneuerbaren Energiesystemen, dass die Zeitsynchronität zwischen Produktion und Verbrauch. Und ich habe am Mittag, beziehungsweise dann, wenn die Sonne scheint, die Produktion meistens zu hoch, also ich kann das gar nicht alles wegbrauchen und muss einen Teil entweder zurück ins Netz speisen oder versuchen, den Strom zu speichern. Und die Speicherung, die kann entweder über thermische Speichermöglichkeiten geschehen, also ich kann den Strom nutzen, um warmes Wasser zu erzeugen und dann einen Warmwasserspeicher zu haben für das warme Wasser zum Duschen oder warme Wärme für die Raumwärme zwischenzuspeichern. Oder ich kann den Strom in einem elektrischen Speicher speichern. Und das ist aber, dann habe ich die Möglichkeit, eigentlich einfach Tag-Nacht-Schwankungen zu überbrücken. Also ich habe dann die Möglichkeit, am Tag den Speicher zu füllen und in den Abendstunden noch den eigenen Strom wieder zu verwenden. Da ist im Moment die Herausforderung noch, dass die gespeicherte Kilowattstunde noch zu teuer ist. Also es ist, diese Speicherung, die ist noch nicht wirtschaftlich. Deshalb ja, ist die Verbreitung dieser Speicher auch noch nicht so groß. Da wird aber aus meiner Sicht den Elektroautos ein sehr großer eine sehr wichtige Rolle zukommen. Also heute geschieht die Ladung der Fahrzeuge zwar noch in einer Dimension, also wir speichern einfach Energie in den Fahrzeugen, die dann irgendwann verfahren wird. Da hat man im Moment aber noch irgendwie keine Vorstellung davon, was das für Dimensionen sein werden in Zukunft. Also wenn wir wirklich, ich sage jetzt 2025, 2030, ein großer Teil unserer Fahrzeugflotte elektrifiziert sein wird, sind das Speicherkapazitäten, die irgendwo im Bereich von den AKWs liegen, die wir in der Schweiz haben. Und wenn man die dann sogar noch bidirektional betreiben kann, also das heißt, die Energie nicht nur in die Fahrzeuge bringt, sondern sie, wenn es nötig ist, auch wieder aus den Fahrzeugen entnehmen kann, hat man eine Flexibilität, die so wahnsinnig mächtig ist, dass wir uns das im Moment gar noch nicht so richtig vor Augen halten können.
Wie ist denn das damit so, also Regulation fällt mir da gleich ein, oder? Also alle wilden Elektroautofahrer und Fahrerinnen da draußen sind eben ihr eigenes Kraftwerk dann plötzlich, oder? Also braucht es überhaupt Regulation und ist eigentlich da das Wort Demokratisierung am richtigen Ort oder was ist das dann? Totale Autonomie?
Die Autonomie ist ein großes Wort. Sie ist natürlich, irgendwie hat man immer das Gefühl, es ist etwas Erstrebenswertes, die Autonomie. Kann man vielleicht sagen, wenn noch keine Infrastruktur da wäre. Mhm. Weil wir aber in einem Land leben, das eine sehr, sehr gute Infrastruktur hat, auch eine sehr wertvolle Infrastruktur hat, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man die auch nutzt und eben nicht auf Systeme setzt, die autark wären, also die sie für sich selbst sich organisieren. Einerseits, weil der Aufwand dafür riesig wäre, also das wäre gar nicht finanzierbar. Und auf der anderen Seite ist es auch ein nicht sinnvoller und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, die man zur Verfügung hat, wenn man die einfach nicht mehr braucht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist eine möglichst hohe Autonomie etwas sehr Wichtiges. Und wenn man diese Autonomie intelligent nutzt. Und dann sind wir eigentlich wieder bei der intelligenten Steuerung im sehr Kleinen, also pro Haus, pro Quartier, muss das Energiemanagement so optimiert sein, dass die Belastung des übergeordneten Netzes möglichst klein ist. Und von daher schon eigentlich eine Autonomisierung oder eine Demokratisierung, also dass jeder seinen Teil beitragt, jeder sich bestmöglich verhält, aber trotzdem im Kontext zum Ganzen. Also es braucht das Gemeinsame, weil eben Überproduktionen, Bedarfe, die müssen ausgetauscht werden können. Also da braucht es ein Zusammenspiel, und das braucht ein Zusammenspiel auch nicht nur lokal, sondern eben auch international. Also das heißt, diesen Austausch, diese Offenheit des Systems, das ist eine zwingende Voraussetzung, damit das Gesamtsystem funktioniert. Aber jeder hat die Möglichkeit, sich möglichst ideal zu verhalten oder selber einen Beitrag zu leisten zum Funktionieren des gesamten Systems.
Eieiei. Also wir müssen mehr zusammen. Sehr schön. Ja, das trainieren wir ja gerade. Tipptopp, oder? Dann vielleicht, wenn wir es dann aus der Pandemie rauskommen, oder sind wir gerade geeicht für weiteres Training dann in der Energiewende. Ja, das stellen wir schon noch auch crazy vor. Also diese ganze Einfamilienhaus-Logik, oder? Und du heute, ich habe gerade jetzt mal, Paddy hat das, glaube ich, im anderen Podcast auch gesagt, oder? Also du fährst lieber irgendwie schnell zur Tankstelle 3 Kilometer, um Eier zu kaufen, als beim Nachbarn zu läuten. Also so, da sind wir so circa gelandet, oder? Und jetzt stell dir vor, du hast eine Überproduktion an Strom, oder? Und teilst die noch irgendwie und wie geht, also da müssten dann quasi so die Kleinsteinheiten miteinander durchaus eben reden und sich irgendwie ja connecten, oder? Und dann connecten ist ja schon das nächste wieder, ja, oh my God, everything is connected, das heißt, das ist auch alles angreifbar. Oder wie ist da so die Security, so Cybersecurity-Ebene so einzustufen?
Eigentlich, es ist natürlich vernetzt insofern, als dass da Daten erhoben werden, Daten ausgetauscht werden, Daten nötig sind, um dieses zusammen zu bewerkstelligen. Und von daher, ja, gibt es natürlich diese Angriffbarkeit oder Angreifbarkeit im Sinne der ökonomischen Abrechnung. Ja. Im Sinne der physikalischen, auf der physikalischen Ebene fließt die Energie einfach den Weg des geringsten Widerstands. Und, okay. Und da ist, würde ich sagen, das ist nicht so wahnsinnig angreifbar, weil die Energie nimmt einfach den Weg des geringsten Widerstands und wird da verbraucht, wo sie verbraucht werden soll. Genau. Von daher, das ist so die eine Ebene. Es gibt auch natürlich schon noch eine Ebene, und das ist, dass die elektrische Infrastruktur, die erträgt nur gewisse Energiemengen. Okay. Und das heißt, da kommt schon wieder die Angreifbarkeit, kommt da ins Spiel, auf der Sicherheitsebene. Oder? Also wenn wir, ich habe gesagt vorher, jedes Haus, jedes Gebäude kann seinen Beitrag leisten durch intelligentes Verhalten. Dieses intelligente Verhalten ist ja nicht da ist nicht die Intelligenz des Menschen gemeint, sondern da ist die Intelligenz von intelligenten Steuerungen gemeint. Und wenn diese nicht mehr funktionieren, dann kann es durchaus sein, dass im physikalischen Netz dass es zu Sicherheitsproblemen kommt, indem eben bestimmte Punkte überlastet werden, Sicherungen rausfliegen, dass es eben dann nicht mehr funktioniert wegen Überlastung der Netze. Und von daher ist da dieses Risiko sicher größer, dass durch das, dass Intelligenz drin ist, IT drin ist, sobald diese IT nicht funktioniert, hat man ein gewisses Sicherheitsrisiko.
Ja, aber gleichzeitig überlege ich mir auch, also ich meine, einmal Boom, Bäumchen rein ins AKW ist auch dunkel. Also es ist jetzt ja viel zentralisierter, oder? Also ich habe das Gefühl, also das ist nur ein Gefühl, oder? Also eigentlich ist es jetzt fast anfälliger, es fragmentiert halt nachher wieder, das heißt, es treibt die vielleicht auch die Komplexität halt wiederum, aber andererseits ist es dezentralisiert.
Das stimmt, also es gibt viel größere Klumpenrisiken heute, ja. Und die Resilienz eines Systems, das aus ganz vielen kleinen Einzelteilen zusammengesetzt ist, die ist höher. Also eben die Ausfallwahrscheinlichkeit das Risiko von großflächigen Ausfällen ist viel kleiner mit einer dezentralen Versorgung als bei einer zentralen Versorgung. Auf der anderen Seite sind die Punkte, wo etwas passieren kann, viel häufiger.
Wo ist es dann? Wo ist das Problem in der Straße? Oder? Ding dong. Herr Meier, ist bei Ihnen, können Sie schnell schauen? Ja, genau. Okay. Aber auch da kommen die Menschen sich näher, weil man muss deuten, weil quasi ich möchte Netflix schauen und der Nachbar hat wieder irgendwie, oder?
Genau.
Wäscht gerade Wäsche, ja. Zur falschen Zeit. Er hätte doch am Mittag. Weißt du, was, noch nicht am Abend, weil da will ich doch Netflix schauen. Jetzt fliegt mir diese Sicherung raus. Ja, da frage ich mich eben nochmal auch so, wie viel Staat braucht es dann eigentlich noch? Also, wo stehen wir jetzt da mit der Marktbefreiung quasi?
Es ist sehr stark eine regulierte Situation. Und ich denke auch, dass es schwierig ist, es ist schwierig vorstellbar, dass das unreguliert funktionieren könnte, dass man dass das ohne Regeln gehen könnte, weil es eigentlich jedes Mal, wenn man in einer Gemeinschaft etwas gemeinsam tut, braucht es ein Regelwerk. Mhm. Und das ist auch bei der Energieversorgung so. Wir spüren heute, ist die Regulierung sehr stark aus Schutzgründen, also das Mieterschutzüberlegungen, die eben dafür sorgen, dass auch die dezentrale Energieversorgung in der Schweiz sehr stark reguliert ist, zum Schutz der Mieter vor höheren Kosten. Also dass eben, wenn Gebäudeeigentümer da ihre erneuerbaren Energieanlagen investieren und dass da nicht zu ungerechtfertigt Kosten überwälzt werden auf die Mieter. Also da braucht es Schutzmechanismen, die, glaube ich, aus meiner Sicht richtig, ist das richtig, dass die reguliert sind und dass die einheitlich festgehalten werden und dass da nicht zu Ungunsten von den Schwächeren irgendwie Schindluder getrieben wird.
Ja. Aber insofern, wir haben ja mega viel alte Infrastruktur, oder? Und ich nehme mal an, dir ist lieber, wenn du ein neues Projekt hast, weil dann weißt du eben auch, wie die Leitungen sind und so weiter. Oder wie ist das? Oder ist das überhaupt ein Business, das alte Zeug aufzurüsten? Oder ja, was sind da die Möglichkeiten?
Wir haben sehr viele Projekte, die wir realisieren, sind Neubauprojekte, weil es einfach eben ein Bild, wo du sagst, es ist einfacher, da das von Beginn weg so zu machen. Aus Energiesicht ist aber der Bestand eigentlich der Ort, wo angesetzt werden muss. Und das versuchen wir auch sehr stark zu adressieren. Also wir haben speziell dafür ein Kollektiv gegründet, das heißt Netto Null Kollektiv, wo wir über das wir versuchen, Bestandsliegenschaften explizit zu adressieren und die Transformation dieser Liegenschaften zu machen. Und das ist aber jetzt wieder mehr eine übergeordnete, eine fast intrinsische Motivation, die Energiewende zu schaffen und den CO2-Ausstoß des Gebäudeparks zu reduzieren. Wir haben etwa 40% des Energiebedarfs und entsprechend auch ein sehr großer Anteil des CO2-Ausstoßes in der Schweiz kommt von den Liegenschaften. Und das sind nicht die neuen Liegenschaften. Die neuen Häuser, die sind nach energetischen Standards gebaut, dass die eigentlich weitgehend emissionsfrei sind im Betrieb. Und je länger, je mehr auch stark darauf geachtet wird, wie die graue Energie in der Bauphase eingesetzt wird. Also dass da mit Recycling-Werkstoffen gearbeitet wird oder mit möglichst wenig belastend gebaut werden kann oder in Bezug auf CO2-Emissionen. Und Transformieren müssen wir den Bestand, also all die Ölheizungen, all die Gasheizungen, die da sind, die müssen raus. Und da ist, da kommt eben auch die Kombination mit dem Solarstrom wieder ins Spiel. Also das heißt, es gibt eben durch die Möglichkeit, also man muss es anders sagen, es wird nicht nur die Mobilität wird elektrifiziert, sondern auch die Wärmeerzeugung wird elektrifiziert. Und wenn man dieses kombiniert, also der Ersatz der Ölheizung mit einer Photovoltaikanlage und einem Wärmepumpensystem, gibt es hocheffiziente Energiesysteme, die einerseits sehr CO2-emissionsarm sind, andererseits sehr tiefe Betriebskosten haben und von daher eigentlich auch interessant sind für die Bewohner der Häuser und Wohnungen. Was die Herausforderung ist, da ist, dass die Investition in diese erneuerbaren Wärmeproduktionssysteme meistens ein bisschen höher sind. Und da knorzt das System noch ein bisschen, dass viele Eigentümer sagen, ja, ich will diese Investition, die kann ich mir gar nicht leisten. Oder wenn ich sie mir leiste, dann werden die Mieten der Wohnungen so viel höher, dass es auch nicht mehr funktioniert. Und da sind wir überzeugt im Kollektiv, dass das eben eigentlich kostenneutral möglich ist und möglich sein muss. Also dass wir es schaffen, einen großen Teil der Investitionskosten, die wir haben, in solche erneuerbaren Wärmeerzeugungssysteme über den Lifecycle der Betriebszeit dieses Energiesystems eigentlich zu neutralisieren. Und das erfordert aber natürlich einerseits die integrale Konzeption des Energiesystems, also dass man von Beginn weg schaut, wie ist die optimale Abstimmung zwischen Photovoltaik, Wärmeerzeugung und Elektromobilität in einer Liegenschaft. Und dass die Zusammenarbeitsmodelle dieser energetischen Sanierungen neu gedacht werden. Also dass wir da haben wir in der klassischen Vorgehensweisen Systemineffizienzen und wir könnten das mit sehr viel weniger Aufwand, sehr viel weniger Kosten realisieren, wenn das alles in Ökosystemen entwickelt würde und nicht nach klassischen Ausschreibe- und Planungsprozessen. Dass wir in diesem Kollektiv überzeugt davon, dass es diese Chance gibt und das versuchen wir auch jetzt intensiv nach außen zu tragen und Besitzer, Eigentümer von Liegenschaften, ja, denen das näher zu bringen und mit ihnen solche CO2-neutralen Bestandesgebäude umsetzen zu können.
Ja, du bist ja eigentlich da auch possibilistisch unterwegs, kann man sagen. Du musst den ganzen Tag, musst die Möglichkeiten aufzeigen, den ganzen Tag, liebe Leute, schaut's mal hier, so wird's gehen. Gibt es so eine Möglichkeitsmüdigkeit ab und zu mal auch? Oder sagst, ja, okay, hey, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich jetzt alles noch 50 Mal sagen soll, oder wie geht's dir mit den in deiner Möglichkeitswelt?
Das ist eine schöne Frage. Einerseits bin ich noch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen, weil es mir einfach wichtig ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wenn man etwas zum 150. Mal erklärt hat, findet man ja, hat das immer noch niemand gecheckt oder ist es so schwierig zu verstehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich erstaunt über das Tempo der Lernfähigkeit vieler Personen, Institutionen, Firmen, mit denen ich zu tun habe. Weil die ganze Umstellung, dass solche dezentralen Energiesysteme überhaupt angewendet werden können in der Schweiz, ist noch nicht so alt. Also es sind 4 Jahre, seit die entsprechende Regulierung geändert hat, dass man solche Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch bilden darf und da eben eigentlich ein Teil Autonomie in diese Monopole, Energiemonopole reinbringen durfte. Und als wir angefangen haben, war das alles noch komplett neu. Also hatte wirklich noch niemand eine Ahnung und wir mussten das alles, diese Möglichkeit überhaupt erstmal ins Spiel bringen, das versuchen zu erklären. Und es ging sehr, sehr schnell, bis ein gutes Grundwissen sich etabliert hat. Und jetzt nach 4 Jahren merkt man doch, es ist eigentlich angekommen. Jetzt kommen aber einfach Jetzt gibt es, alle haben im Grunde verstanden, wie solche Systeme funktionieren. Jetzt sind es die Detailfragen, oder? Die wir durch den längeren Erfahrungszeitraum, den wir schon haben, die Projekterfahrung, die konkrete, wo wir merken, da sind wir jetzt in den Detailfragen. Da gibt es immer noch viele Unklarheiten und viele Dinge, wo wir helfen und unterstützen können. Und von daher merkt man, es verändert sich die Fragestellung auch und es verändern sich die Möglichkeiten.
Ja, du, welche Möglichkeiten wünschst du dir in nächster Zeit für dich persönlich?
Auch eine gute Frage. Ich wünsche mir für mich persönlich. Ich glaube, es ist fast schon eine banale Antwort, aber ich glaube, ein bisschen mehr Zeit für mich und für meine Musik. Ich glaube, ich habe meine Geschichte mit der Musik angefangen und habe mir immer diese Inseln wieder schaffen können. Im Moment gerade ist sie sehr, sehr klein und die möchte ich wieder größer machen. Das wünsche ich mir für mich persönlich. Und ja. Ich glaube, das ist es.
Was wünschst du dir für die Welt?
Dass wir die Energiewende schaffen. Und da bin ich auch überzeugt, dass wir das schaffen werden. Also, dass dieser Einsatz, eben diese Möglichkeiten aufzuzeigen, diese Möglichkeiten weiterzugeben, sich einzusetzen für erneuerbare Energiesysteme. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß und es ist wie die Transformation der Wärmeerzeugung, die Transformation der Mobilität, die wir jetzt vorantreiben können, begleiten können. Die motiviert mich wahnsinnig stark und es ist aus meiner Sicht eine sehr zentrale Aufgabe. Also, dass wir eben diese Klimaerwärmung international, dass wir die in den Griff kriegen, um nicht. Ja, sage jetzt die Bewohnbarkeit der Welt für die nächsten, übernächsten, überübernächsten Generationen sicherstellen zu können. Das ist mir etwas Wichtiges und das wünsche ich mir, dass wir das schaffen.